Wir haben uns deswegen dagegen entschieden, die ganz große Vision zu formulieren im Augenblick, weil wir diese Sehnsucht zwar haben, weil wir aber auch erreichbar machen möchten, was wir uns vornehmen und das auch erreichbar für Kunden machen möchten.
Fass mal zusammen, warum war es richtig, Plan D als Startup zu gründen und nicht das Team einfach in einer großen Beratungsfirma laufen zu lassen?
Ein Modell, wie das vor einigen Jahren noch war, dass man eine Ausbildung macht und nach der Ausbildung 30, 40 Jahre den gleichen Beruf ausübt. Ich glaube, das ist etwas, wovon wir uns definitiv verabschieden können.
Es gibt so einen schönen Satz des Schusters, Kinder tragen oft die schlechtesten Schuhe. Sind wir alle, beschäftigen uns mit digitaler Transformation. Was machen wir selbst eigentlich in unserem eigenen Geschäftsmodell, um die digitale Transformation voranzutreiben?
Und ich glaube, was ein unheimlicher Erfolgsfaktor ist in der engen Zusammenarbeit unter Gründern, ist Toleranz, Akzeptanz, gut miteinander klarkommen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Hast du schon daran gedacht? Bei welcher ich Startup-Gründer und Geschäftsführer wenig auf den Management-Zahn fühle. Es geht um die Erfolgsfaktoren der Unternehmen, um die Gründer selbst und um die Mitstreiter. Mein Name ist Markus Disselkamp und ich begrüße unsere heutigen Gäste, den Dirk Schmachtenberg von Plan B und den, jetzt muss ich mal nachschauen, Hendrik, du hast mir den Nachnamen
gesagt. Brandenburger.
Herr Brandenburger, wir sind ja beim Du, das passt ja. Dirk und Hendrik, ihr seid die erste Truppe, die wir gleich zu zweit interviewen dürfen, insofern für mich auch ein Novum. Fangt einfach mal an, mir zu erzählen, wer ihr seid und welche Firma ihr repräsentiert.
Ja, vielen Dank, Markus. Plan D ist es übrigens, wie Dora, nicht B. Das D steht für Digitalisierung.
Habe ich jetzt echt B gesagt? Das ist ein Freudscher, oder?
Das ist aber eigentlich eine gute Einführung, weil wir sagen immer gerne, wenn wir gefragt werden, wie kommt ihr auf D? Ja, A, B und C haben nicht funktioniert, jetzt kommt D. Aber in Wahrheit steht das D natürlich für digital. Plan D kümmert sich um digitale Transformation von der Strategie bis zur Umsetzung. Was heißt das? Wir fangen in der Regel an mit der Frage bei Kunden, wie müssen sich Geschäftsmodelle verändern vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen, vor dem Hintergrund von Digitalisierung und neuen Technologien und unterscheiden uns dadurch, dass wir diese Unterstützung in der Entwicklung und Umsetzung durchführen bis zur fertigen technologischen Realisierung, schwerpunktmäßig in Technologien wie künstliche Intelligenz, Internet of Things oder auch Blockchain. Wir fokussieren im Augenblick sehr, sehr stark auf die Bereiche Finanzindustrie und Mobilität. Warum? Weil das Themen sind, wo besonders viel Transformationsbedarf da ist. Und im Bereich Finanzindustrie selbstverständlich auch deswegen, weil diese Transformation sehr gut umzusetzen ist, weil es sich um immaterielle Produkte handelt.
Okay. Kommen wir gleich drauf zu sprechen, auf die Branchen, aber ich war jetzt gerade nochmal beim D hängen geblieben. Also Plan D, digital, okay. Also auch der Fokus heißt wirklich auf D wie Durchsetzung dann auch dementsprechend.
D wie Durchsetzung, das ist eigentlich auch unser Leistungsversprechen für Kunden, dass wir realistische Strategien entwickeln und diese auch bis zum Ende umsetzen. Typischerweise ist das tatsächlich auch so, dass alle Kunden, die wir am Anfang hatten, immer noch unsere Kunden sind und auch die ersten Projekte und auch die ersten technologischen Produkte jetzt live am Markt sind und funktionieren.
Wir hatten jetzt gerade ein kurzes Vorgespräch, da habt ihr schon so ein bisschen was angedeutet, dass ihr nicht ganz so jungfräulich in das ganze Startup-Abenteuer gelandet seid. Vielleicht mal vorweg, warum geht man als Berater in die Selbstständigkeit, wo es doch ganz tolle Firmen gibt, wo man auch als Unternehmensberater und Coach tätig sein kann?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat eine Frage, die sich, glaube ich, viele Leute stellen. Es gibt die persönliche Antwort und es gibt die professionelle Antwort. Die professionelle Antwort, mit der würde ich gerne beginnen. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn viele verschiedene Positionen bekleidet, war unter anderem in zwei anderen Beratungsgesellschaften Geschäftsführer oder Vorstand, habe auch in einem großen Konzern gearbeitet im Bereich strategischer Innovation und dort neue Geschäftsmodelle entwickelt und auch weltweit umgesetzt. Und die Summe der Erfahrungen mit digitaler Transformation, auch in schwierigen Umfeldern, ist die, dass es am besten zu realisieren ist, wenn man auf der einen Seite außerhalb des Systems arbeitet, das heißt also nicht innerhalb einer Kultur, sondern außerhalb dieser Kultur diese Transformation treibt. und auf der anderen Seite dann am erfolgreichsten ist, wenn man den gesamten Prozess von der Strategie über die Planung, über die Organisation, das Change Management und die technologische Umsetzung begleitet. Und das ist eigentlich der Grund, aus dem heraus wir Plan D als Unternehmen konzipiert haben, mit dem Ziel, eine Struktur anzubieten für Kunden, die digitale Transformation sowohl in evolutorischen Entwicklungen, das heißt der schrittweisen Weiterentwicklung von Unternehmen, aber auch in disruptiven Entwicklungen, zum Beispiel in der Bildung von Spin-offs, im Company-Building, ideal unterstützt. Das ist die professionelle Antwort.
Und die wahre Antwort?
Die persönliche Antwort ist, mir macht es sehr viel Spaß, Unternehmer zu sein. Unternehmer sein ist mitnichten das, was man sich darunter meistens vorstellt. Also es ist weniger Romantik, mehr harte Arbeit. Aber gleichzeitig mag ich sehr gerne in meiner persönlich verbrachten Zeit Impact zu haben, etwas zu bewegen und nachhaltig dazu beizutragen, dass ich mit meiner Kompetenz und meinem Einsatz ein Stück Verbesserung erzeuge.
Also wir kommen darauf gerne nochmal gleich zu sprechen, aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht weiß ja nicht jeder von unseren Zuhörern, was überhaupt digitale Transformation ist. Für mich mal so eine Hilfe von euch, was ist der Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation? Weil jetzt schauen dich die beiden gerade an, wer da antworten soll. Nochmal, seit 6, 7 Jahren reden wir jetzt von digitaler Transformation. Man könnte ja fast meinen, es ist ein neues Schlagwort, ein Modewort, was so wie Agilität und Ambidextrie jetzt die ganze Zeit durch das Dorf gejagt wird.
Ja, du sagst es, also das sind so die Buzzwords, Organizational Ambidexterity. Macht jetzt jeder Konzern, nur keiner weiß, was es wirklich ist und wie es funktioniert. Digitalisierung ist ja ein allgemeiner Trend in unserer Gesellschaft. Und Digitalisierung lässt sich überhaupt nicht abgrenzen auf zum Beispiel betriebswirtschaftliche Bereiche oder Unternehmen, sondern es ist etwas, was eine ähnliche und umfassende Veränderung von Gesellschaft, von Arbeit hervorruft, wie einst die industrielle Revolution. Im Kontext dieser Digitalisierung verändern sich die Herausforderungen für viele verschiedene Lebensbereiche, also auch zum Beispiel für Arbeit und Gesellschaft, aber eben auch für Unternehmen, die im Kontext dieser Veränderung agieren, ihre Geschäftsmodelle neu ausrichten müssen, mit veränderten Kundenstrukturen zusammenarbeiten müssen und auch ganz andere Wettbewerbsumfelder erleben. Und so würde ich es abgrenzen. Also Digitalisierung ist der Gesamttrend, den wir erleben, mit Umbrüchen, die mindestens genauso, wenn nicht noch stärker uns betreffen wie einst die industrielle Revolution. Und die digitale Transformation in unserem Verständnis ist der Veränderungsprozess, den Unternehmen gehen und gehen müssen, um in dieser veränderten Umwelt weiterhin erfolgreiche Geschäftsmodelle zu realisieren und die Bedürfnisse ihrer Kunden befriedigen zu können.
Okay. Diese Transformation, können das überhaupt große Firmen überhaupt machen?
Können das große Firmen machen? Also wir sehen in der Historie so das typische Innovators-Dilemma, einstmals geprägt von Clayton Christensen, der Begriff, besagt im Wesentlichen, je besser man etwas kann, desto schwerer fällt es einem, damit aufzuhören und es zu verändern. Und die prominenten Beispiele sind Unternehmen wie Kodak, Erfinder der Digitalfotografie, Polaroid, Erfinder des Sofortbildes, Nokia, Erfinder des Smartphones. Ich mag besonders gerne das Beispiel der Florence D. Lawson. Das war nämlich der letzte Siebenmaster, der gebaut wurde, als ultimative Antwort auf die Dampfschifffahrt, der dann auch bei seiner Jungfernfahrt aufgrund der Segelfläche mit 7 Masten sofort gekentert ist und versank. Das ist ein Schicksal, was vielen großen Unternehmen weiterhin möglicherweise auch blüht. Warum? Weil diese eine gewisse Veränderungsresistenz haben. Die resultiert aus einer Pfadabhängigkeit. Also es ist schwierig, sich zu verändern und auch einer gewissen, das Fachwort ist kausalen Ambiguität. Man weiß nicht so richtig, woher diese Kompetenzen kommen. Man hat sie aber und es ist schwierig, das loszulassen. Das heißt gleichzeitig, die digitale Transformation in großen Unternehmen, in großen komplexen Strukturen ist etwas, was sehr langsam funktioniert, was Schritt für Schritt funktioniert und was sehr, sehr viel Aufwand in der Organisationsentwicklung, im Change Management und im Gesamtmanagement dieser Veränderungsprozesse erfordert. Eine gute Möglichkeit ist es, das zu verbinden mit flexiblen, agilen Strukturen, die man parallel aufsetzt, also zum Beispiel Spin-offs, kleine Companies, auch Kooperationen und in diesen vielleicht die eher disruptiven Prozesse anzugehen. die schnelle Veränderungen erfordern, wo die Marktdynamik hoch ist und auch die Geschwindigkeit gefordert ist, in diesem Markt relevante, zügige Schritte zu gehen, weil es häufig nicht gelingt, das in den großen Organisationen in dem Umfang und in der Geschwindigkeit abzubilden, wie es eigentlich erforderlich wäre.
Aber wenn ich dem so zuhöre, kriege ich den Eindruck, also als Großkonzern habe ich da keine große Hoffnung mehr, eine digitale Transformation hinzubekommen. Also ich müsste vielleicht Spin-offs gründen, sagst du gerade, Corporate Startups, aber kriege ich das wirklich mit der vorhandenen Mannschaft hin, dass ich die drehen kann?
Ich glaube, es braucht konsequente und mutige Ausrichtungen, um das wirklich hinzubekommen. Es braucht eine klare Strategie dafür und es braucht auch den Willen, das wirklich umzusetzen und wirklich durchzusetzen. Und ich persönlich sehe und befürchte, dass wir noch viele Großkonzerne sehen werden, die diese Transformation nicht realisieren. Ein gutes Beispiel ist die deutsche Autoindustrie. Wir sehen, wie kurzfristig das getrieben ist. Wir sehen, wie stark die kurzfristigen Gewinnerwartungen auf den Vorständen lasten, immer wieder durch Kurskorrekturen vorzunehmen, teilweise wieder besseres Wissen, wie dann Kostenstrukturen radikal verändert werden, um Profitabilität zu erzeugen. Und letztlich findet parallel statt, dass ein Elon Musk ankündigt, in Berlin eine neue Fabrik oder in Brandenburg eine neue Fabrik mit 7000 Arbeitsplätzen zu bauen und einfach richtig bolde strategische Entscheidungen trifft, was wir bei diesen Großkonzernen nicht sehen. Und das kann dazu führen, dass diese Umbrüche noch sehr viel stärker werden, als wir sie bisher gesehen haben. Dazu kommt, dass in der digitalen Ökonomie die meisten erfolgreichen Unternehmen sehr, sehr konsequent darauf setzen, zuallererst die Kundenschnittstelle zu übernehmen und über das Übernehmen der Kundenschnittstelle eine Marktmacht schaffen, mit der sie effektiv die nachgelagerten Prozesse aushebeln und in ihrer Bedeutung stark reduzieren, wenn nicht gar eliminieren. Das sehen wir immer wieder. Das ist so das Grundmodell, sozusagen die Mutter des digitalen Geschäftsmodells, initial repräsentiert durch solche Unicorns wie Uber und Airbnb. Und vor allem die deutschen Großkonzerne sind nicht oder noch nicht in einer Position, wo absehbar ist, dass da wirklich relevante Antworten gegeben werden in der Zukunft.
Wer sind jetzt eure typischen Kunden? Sind das die Großkonzerne oder sind das Mittelständler oder gar Startups?
Ja, vielen Dank für die Frage. Typischerweise würde man vermuten, dass bei einem Unternehmen der Größenordnung von Plan D eher kleinere Unternehmen und Mittelständler unsere Kunden wären. Tatsächlich sind es eher große Unternehmen und Konzerne. Das liegt einerseits daran, dass wir diese auch aus unserem persönlichen Netzwerk zunächst akquiriert haben. Andererseits liegt es aber auch daran, dass hier einfach auch die Ressourcen für wirklich nachhaltige Transformation da, wo der Wille dafür da ist, entsprechend vorhanden sind und auch notwendig sind, um solche Projekte durchzuführen.
Jetzt hattest du ja schon angedeutet, ich habe es auch gerade schon gesagt, ihr seid jetzt keine, du hast den Begriff gebracht, First-Time-Founder, ihr seid ja schon Profis gewesen. Wie habt ihr jetzt die Idee bekommen, dann ein eigenes Unternehmen hochzuziehen und wie habt ihr das Ganze dann vorbereitet?
Also wir haben das im Grunde sehr akribisch geplant. Wir haben ein Housewarming gemacht, bevor wir gestartet sind mit unserem operativen Geschäft. Und ein Feedback, was wir bekommen haben, wir haben das im Red Room im Soho-Haus gemacht, was eigentlich so ein bisschen so ein emotionales Umfeld ist. Und meine Frau hat hinterher zu mir gesagt, ja, ihr seid doch gar keine emotionalen Gründer. Das ist alles hier wie so ein Schachspiel vorbereitet bei euch. Und so haben wir aber tatsächlich das Unternehmen geplant. Also sehr akribisch, sehr detailliert, sehr genau. Wir haben unsere Konzepte aufgeschrieben. Und so wie man das auch in der digitalen Innovation machen würde, mit potenziellen Kunden gechallenged. Wir sind also zu unseren Kontakten hingegangen, haben gesagt, wir haben dieses Unternehmen geplant. Würdet ihr unser Kunde werden? Was davon ist gut? Was müssten wir verändern? Wir haben sehr ehrliches und sehr gutes Feedback bekommen und das dann auch umgesetzt. Wir sind auch zu Investoren gegangen, haben gesagt, so ist es das, wo ihr investieren würdet. Würdet ihr sagen, das ist ein gutes Konzept für die Zukunft? Auch da haben wir sehr gutes Feedback bekommen. Somit haben wir letztlich Plan D so geplant und so realisiert, wie wir auch ein Kundenprojekt realisieren würden. Immer wieder fragen, immer wieder zum Kunden gehen, fragen, ist es das, was ihr braucht? Und eine sehr wichtige Komponente, finde ich persönlich, ist auch die, zunächst haben wir die Strategie entwickelt, dann den Strategieprozess abgeschlossen und uns dann wirklich auf die Umsetzung fokussiert. Und jetzt 2 Jahre weiter sind wir immer noch auf dem strategischen Pfad, den wir eingeschlagen haben, können uns voll auf diese Realisierung fokussieren und sind damit vielleicht weniger so ein typisches emotionales Startup, sondern etwas akribischer in unserer Planung, dafür aber solide und fundiert unterwegs.
Also die meisten der bisher jetzt hier zum Interview gewesenen Startups, die würden man auch als akribisch bezeichnen, die sich das auch überarbeitet haben. Aber Emotionen war bei denen auch da, spätestens, wenn ich das Thema angesprochen habe, Vision. Da wurden die dann auf einmal ganz emotional, die Gründer. Wenn ich dich jetzt frage oder euch frage, was ist denn die Vision von Plan D und wie wichtig ist diese Vision?
Unsere Vision ist es, für und mit unseren Kunden digitale Transformation von der Strategie bis zur letzten Codezeile zu realisieren und das wirklich zu liefern.
Ist das eine Vision oder ist das eine Mission? Jetzt habe ich einen Profi mir gegenüber, der aus der Beratung ja kommt, dann kann ich ihn ja mal auf sowas mal vor. Wir machen ja immer schon hier, hast du daran gedacht? Also das wäre für mich eine Mission. Mission, werde ich immer, glaube ich, immer gelernt, heißt Aufgabe, also Mission, und Vision heißt Sehnsucht. Die Formulierung von dir verstehe ich absolut als Aufgabe eures Unternehmens, wunderbar auch gegenüber Kunden und Stakeholdern zu positionieren, aber ist das das, was euch als Gründer, was den Hendrik, der jetzt neu dazugekommen ist, seit dem Juni diesen Jahres motiviert hat, dabei zu sein?
Ich würde gar nicht sagen das, sondern es ist eine Kombination mehrerer Faktoren. Also wenn man bei Plan D in das Büro kommt, die Gründer kennenlernt, das Team kennenlernt, merkt man, da spielen viele, viele Dinge zusammen. Die junge Leute, die gerade von der Uni kommen, die ins Berufsleben starten, ansprechen. Das ist sowas wie die unfassbare Erfahrung der Gründer. Also was die schon an Projekten umgesetzt haben, es ist das sehr enge Zusammenarbeiten. Also wenn man sich jetzt überlegt, man würde zu einer dieser größeren Beratungen, die du vorhin auch schon angesprochen hast, gehen, dann bist du an den Gründern oder an den Geschäftsführern nicht so nah dran. Es ist die Verantwortung ab Tag 1. Also es ist eine Art zu arbeiten, die man in der Form am ehesten in Startups findet. Aber es ist kombiniert mit einer Professionalität und auch mit einer Stringenz in der Umsetzung, die man am ehesten in großen Beratungshäusern hat. Das als Kombination ist, denke ich, sehr, sehr selten und auch sehr einzigartig.
Super. Jetzt aber, ich muss mal ein bisschen Zahnarzt spielen.
Sehr gerne.
Vision, wenn du jetzt da bei der Firma angefangen hast, hast du das Gefühl bekommen, die Gründer haben eine gemeinsame Sehnsucht, die wollen auch irgendwas Besonderes erreichen, rocken?
Ich würde sagen, also so wie es sich mir spiegelt, wie es aber nicht offen formuliert wird, der unbedingte Wille, der Beste zu sein, ja.
Bei der Begleitung von der digitalen Transformation.
Absolut.
Ja, ich meine nochmal, Vision ist ja dieser furchtbarste Begriff, vor dem sich ja Berater und Trainer und Coach immer am meisten schützen oder fürchten, weil das ist immer so ein Wischiwaschi-Begriff. Aber was wir bisher herausgearbeitet hatten aus den Startups, die wir so bisher interviewt haben oder auch aus anderen vielen Projekten, ist halt, irgendwo gibt es da so eine Sehnsucht. Und wenn es die Sehnsucht ist, wir wollen die Besten sein. Und dieser Prozess digitale Transformation ist ja kein leichter Prozess. Ich habe ja gerade ein bisschen gepiesackt, indem man die großen Firmen anspricht, die ja alle davon reden, viele Veranstaltungen dazu machen. Aber wenn man dann anschaut, was daraus wird, ist es ja dann doch überschaubar. Nicht bei allen, aber bei vielen. Aber dann zu sagen, hey, ich will da wirklich was rocken, ich will wirklich den Prozess begleiten und ich will wirklich etwas da bewegen und auch beweisen, dann mag es eine Vision sein, ja.
Ja, vielen Dank für die Präzisierung und auch für das Bohren. Ich glaube, eine richtig, richtig gute Vision erfindet man vielleicht einmal in 100 Jahren. Ein Computer in jedem Haushalt, die Informationen der Welt organisieren, vernetzen und nutzbar machen. Das sind so ganz große Visionen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns deswegen dagegen entschieden, die ganz große Vision zu formulieren im Augenblick, weil wir diese Sehnsucht zwar haben, weil wir aber auch erreichbar machen möchten, was wir uns vornehmen und das auch erreichbar für Kunden machen möchten. Und dahinter steckt auch die ganz bewusste Entscheidung, zu fokussieren auf den Aspekt, wir machen auch wirklich die Arbeit und wir tragen auch die Steine und wir machen es auch wirklich zu Ende. Und das bedeutet nicht, dass wir keine Sehnsucht haben, keinen Anspruch, der Beste zu sein oder auch insbesondere wirklich digitale Transformation zu etwas Gutem zu machen, was letztlich Werte schafft für nicht nur Unternehmen, sondern auch für Gesellschaft, für Arbeit. Wir integrieren in unsere Projekte Fragen wie, was passiert denn eigentlich, wenn die künstliche Intelligenz die Aufgabe übernimmt, wie schaffen wir diese Transformation, wie machen wir Angebote für Umschulung von Mitarbeitern. Wir haben jetzt gerade ein Team just zur Stunde bei uns im Büro sitzen. Das sind teilweise Kraftfahrzeug-Sachverständige, die jetzt aktiv mitarbeiten in einer Arbeitsgruppe für künstliche Intelligenz bei einem Versicherungsunternehmen. Und zwei dieser Kollegen haben wirklich diese Transformation erfolgreich gestaltet für sich selber auch, dass sie vom Kraftfahrzeugmeister im einen Fall, vom Ingenieur im anderen Fall, zum Experten für Entscheidungsbäume in künstliche Intelligenz geworden sind und jetzt auch diesen Jobtitel tatsächlich haben und diesen Job im Unternehmen haben. Und das bedeutet für uns wirklich den Job machen. Also dass am Ende aus einer Strategie eine Technologie wird, aber auch eine fühlbare, messbare und erfolgreiche Transformation des Unternehmens, aber auch der Menschen im Unternehmen. Und das wirklich auf die Straße kommt.
Diese beiden Fälle, von denen du gerade sprichst, was brauchen Menschen, die so eine digitale Transformation bewerkstelligen wollen, eigentlich für Kompetenzen? Weil ich habe ja euren Businessplan gesehen, oder nicht den Businessplan, eure Präsentation, und da spricht ihr ja von unterschiedlichsten Kompetenzfeldern, die man ja eigentlich sich erarbeiten muss, um so eine Transformation zu bewerkstelligen. Was sind denn das für Kompetenzfelder?
Was wir anstreben bei unserem Team und selbstverständlich auch bei uns selber, ist eine generalistische Kompetenz über den gesamten Transformationsprozess, von der strategischen Analyse, die Strategie, die Konzeption, die technologische Umsetzung und die Exekution in der Praxis, ergänzt um ein, wir nennen das gerne T-Shape, um eine Expertise in einem Bereich oder auch in mehreren Bereichen dieses Prozesses. Das heißt zum Beispiel, gibt es Kollegen, die sehr technologisch fokussiert sind, die Kompetenzen haben, spezifisch in der künstlichen Intelligenz, in der Python-Programmierung. Es gibt andere Kollegen, vielleicht kannst du es kurz erklären, Hendrik, die ihren Schwerpunkt in der Strategie und im Change haben.
Also ich habe kurz im Vorgespräch meinen Background schon erläutert. Komme aus der Betriebswirtschaft und Zukunftsforschung. Zukunftsforschung, was ist das? Das ist die wissenschaftliche Erzeugung von Zukunftsbildern. Zukunftsbilder in der Strategiearbeit natürlich unfassbar wichtig. Weil ein Zukunftsbild die Frage nach dem, wo wollen wir hin, in irgendeiner Form beantwortet oder beantworten kann. Und das gepaart natürlich mit den Fragen danach, was sind Alternativen, was sind Szenarien, die da auf uns zukommen, in denen wir uns sehen könnten als Unternehmen. Und das sind, denke ich, natürlich unfassbar wichtige Kompetenzen, wenn so ein Prozess von einer digitalen Transformation losgetreten wird, um solche Dinge oder solche Pfade, auf denen wir uns bisher befunden haben, zu verlassen. Ne? Und genau, das ist dann zum Beispiel eines dieser Gebiete, wo ich dann eingesetzt werde, primär ganz am Anfang von diesem Prozess, wo es darum geht, loszulegen, Dinge anders zu sehen, Dinge anders zu bewerten und Strategien aufzusetzen.
Heute war in den Nachrichten, als ich hierher gefahren bin, dass Audi Tausende von Mitarbeitern abbaut, gleichzeitig 6.000 Mitarbeiter werden abgebaut, 2.000 sollen aber gleichzeitig eingestellt werden im Rahmen der digitalen Transformation. Dann kam auch der Kommentar, naja, vielleicht werden auch einige von denen, die abgebaut werden, dann umgeschult werden. Nur die Frage, digitale Transformation, müssen wir jetzt auf einmal alle die Experten in AI und Blockchain sein? Sollen wir künftig die alle super Change Agent sein? Sind wir alle demnächst Scrum Master? Was brauchen wir eigentlich an Kompetenzen?
Ich denke, das ist relativ divers. Ich halte von so Absolutismen sehr, sehr wenig. Alle programmieren, es gibt noch wahnsinnig viel weitere Aufgaben, die in so einer Gesellschaft wahrgenommen werden müssen, und viele dieser Aufgaben sind auch nicht digital abbildbar. Auf ein Unternehmen wie Audi bezogen, die stehen natürlich jetzt schon vor der großen, großen Aufgabe zu sehen, ein Verbrennerantriebsstrang ist wahrscheinlich nicht das Modell der Zukunft. Das heißt, da gibt es auch viele hochgebildete Jobs, die dann einfach wegfallen werden, das ist klar. Und dann denke ich, ist es immer eine sehr, sehr individuelle Frage. Also ich würde da gar nicht so mit der Kehrschaufel drüber gehen, sondern es ist eine sehr individuelle Frage auf den einzelnen Mitarbeiter bezogen, wie gewillt jemand ist, sich neu aufzustellen, neu zu lernen und auch einen Job zu verändern. Denn ein Modell, wie das vor einigen Jahren noch war, dass man eine Ausbildung macht und nach der Ausbildung 30, 40 Jahre den gleichen Beruf ausübt, ich glaube, das ist etwas, wovon wir uns definitiv verabschieden können.
Vielleicht ein Beispiel dafür aus dem eigenen Unternehmen Plan D. Wir haben jetzt angefangen, Python-Programmierung zum obligatorischen Know-how für alle zu machen.
Auch für dich?
Auch für mich. Es gibt also zwei interne Python-Kurse, den Anfängerkurs und den fortgeschrittenen Kurs. Du kannst ja denken, in welchem ich bin. Und ich glaube, das ist eine Grundhaltung in der digitalen Transformation. Denn dieses ständige Lernen, das ständige sich verändern und das ständige auch immer wieder Neugier zu entwickeln und diese Veränderungsbereitschaft mitzubringen, ist ganz sicher das beste Rezept, um auch langfristig relevant zu bleiben in solchen Umfeldern, wohingegen diese traditionelle Denkweise, ich erlerne einen Job, führe den 10, 20, 30 Jahre oder schlimmstenfalls bis zur Rente genauso aus, das ist sicherlich eine Situation, die zu schwerwiegenden Problemen führen kann im eigenen Arbeitsleben und auch in solchen Veränderungsprozessen bei großen Unternehmen.
Mir hat letzte Woche in einem großen Unternehmen jemand gesagt, nach 10 Jahren ist man hier eingearbeitet. Da habe ich gedacht, oh je. Mal eine andere Sache. Ihr seid eine von der Struktur, würde ich mal so sagen, klassischeres Unternehmen in der Beratungsbranche. Also ich sehe es gerade kein böse Blicke. Wie weit ist denn in dieser Branche schon die digitale Transformation angekommen?
Also wir sind ein einigermaßen klassisches Unternehmen in der Beratungsbranche. Ich glaube, wenn man das versucht zu strukturieren, es gibt die sehr großen Beratungsunternehmen, die alle auch sehr gute Digitalisierungsabteilungen haben oder Digital Ventures Abteilungen haben. Es gibt die digitalen Innovationsagenturen, die sich eher auf den ersten Prozess der radikalen Innovation spezialisiert haben und auf Methodenkompetenz und Prozessbegleitung. Und es gibt sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen, die typischerweise eine spezifische Expertise in einzelnen Bereichen haben, sei es Digitalisierung oder sei es eben auch Restrukturierung, Einkauf etc., was es alles für Fachfelder gibt dort. Und das dann jeweils noch aufgegliedert in spezifische Branchenkompetenzen. Ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass wir die strategisch-konzeptionelle Beratung verbinden mit der Entwicklung und Umsetzung von Technologien der digitalen Transformation mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz, wo wir eher etwas prozessorientierter aufgestellt sind.
Da baut ihr dann auch, was weiß ich, mal einen Prototypen oder wie?
Genau,
wir bauen
nicht nur den Prototypen, sondern ein sehr typisches Beispiel für ein Projekt in einer großen deutschen Versicherung und einer dort angeschlossenen Tochtergesellschaft, die sich um diese Aufgaben kümmert, ist, wir haben angefangen mit der Frage, wie wird dann eigentlich zukünftig das Geschäftsmodell aussehen, wie werden zum Beispiel Schäden aufgenommen und bearbeitet. Wir haben dann aus dieser Strategie heraus beispielsweise identifiziert, dass sehr, sehr viel Self-Services stattfinden werden. Der Kunde macht den Prozess. Wir haben dann festgestellt, dass es dort Bereiche gibt, die künstliche Intelligenz sehr gut übernehmen kann. Wir haben diese künstliche Intelligenz konzipiert, fertig entwickelt und letztlich eine Kombination aus einer Self-Service-App und einer künstlichen Intelligenz-Engine für und mit dem Kunden vollständig in den Markt gebracht. Und das ist vielleicht ein Unterscheidungsmerkmal, dass wir tatsächlich ein fertiges Produkt liefern, was so im Markt funktioniert und live ist, inklusive der Technologie.
Klasse, weil ich kenne in der Tat viele Berater, die dann erzählen, man müsste hier AI nutzen, aber selbst nicht programmiert haben. Also nie die, welche Engines auch immer da irgendwie konzipiert haben. Klar, ne, verstehe ich. Jetzt sind wir, aber trotzdem nochmal zurück zu der Frage. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt Beratungsunternehmen in der Wirtschaftsprüfung, die selbst auch schon AI sehr intensiv als Arbeitstool für sich selbst einsetzen. Ist das bei euch auch schon so weit, dass man jetzt eben mit AI schon Befragungen machen kann, dass man schon Experteninterviews durchführen kann? Ich bin jetzt einfach mal. Weil es hört sich noch so, sagen wir mal, traditionell an. Nicht die Ausführung später, aber dass ich habe Menschen, ich gehe zum Menschen, ich befrage die richtig. Also wirklich klassische Beratungsarbeit.
Also wir haben gerade tatsächlich letzte Woche den ersten Prototypen angeschaut, in Zusammenarbeit, in Kooperation mit einem Voiceboard-Unternehmen aus Tel Aviv, wo wir genau das gemacht haben. Also wir sind gerade dabei, so etwas zu entwickeln. Und das ist, schade, dass ich jetzt nicht dabei habe, aber das ist super spannend, weil es ist wirklich so ein Gespräch, wie wir es gerade hier führen. Nur ich führe es eben mit der Maschine und die Maschine wertet aus, was eigentlich gerade gesagt wurde. Das ist noch nicht sehr üblich. Das steckt noch relativ in den Kinderschuhen. Was wir kennen, das sind die Anwendungen wie Siri und Alexa. Was wir noch nicht kennen, ist die Integration solcher Anwendungen in tatsächliche Businessfälle, die im alltäglichen Leben auftauchen.
Nur weil ich mir einfach überlege, wenn wir, es gibt so einen schönen Satz des Schusters, Kinder tragen auf die schlechtesten Schuhe, sind wir alle beschäftigen uns mit digitaler Transformation. Was machen wir selbst eigentlich in unserem eigenen Geschäftsmodell, um die digitale Transformation voranzutreiben?
Also ich glaube, was Plan D betrifft, bei der digitalen Transformation sind wir ganz gut unterwegs. Wir sind auch sehr digital organisiert. So im echten Leben ist es natürlich so, bei so einem jungen Unternehmen, wir haben lange gebraucht, um die Möbel auszusuchen in unserem Büro. Wir haben, Wir haben lange gebraucht, um uns zu einigen, welche Monitore wir kaufen und diese Infrastrukturthemen. Also da gibt es sicherlich Optimierungspotenziale, da hilft uns leider die KI auch nicht.
Nö, das ist ja eine ehrliche Aussage. Wie viele Gründer seid ihr eigentlich?
Das sind Sebastian Blum und ich, Dirk Schmachtenberg, zwei Gründer.
Okay, und ihr kennt euch auch schon längere Zeit?
Wir haben schon viele Jahre zusammen gearbeitet in unterschiedlichen Konstellationen und zum ersten Mal jetzt gemeinsam ein Unternehmen gegründet.
Und war das wichtig, dass man sich vorher kannte?
Ich glaube, es hilft. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil du kennst das, das Gründen und Leiten von Unternehmen auch mit vielen Intensitäten verbunden ist. Und ich glaube, was ein unheimlicher Erfolgsfaktor ist in der engen Zusammenarbeit unter Gründern, ist Toleranz, Akzeptanz, gut miteinander klarkommen. Und wenn man das weiß und da die Vertrauensbasis da ist, die über Jahre gewachsen ist, kann das sehr hilfreich sein. Darüber hinaus, glaube ich, ist Professionalität sehr wichtig. Und Professionalität hängt nicht unbedingt damit zusammen, dass man sich lange kennt. Die bringen viele Gründer heute mit. Ich glaube aber gerade dieses sich verlassen können, tolerant sein, gut zusammenarbeiten, das ist sehr hilfreich.
Also wenn ich überlege, wie viele Startups ich kenne, die am Ende dann doch nach einigen Jahren es nicht geschafft haben, auch wenn sie zwischendurch erfolgreich waren, dann hing es eigentlich immer an diesem Thema, wie bei einer Ehe funktionieren die Partner?
Das ist immer ein ganz, ganz zentrales Thema. Ich würde das sogar noch ausweiten. Funktionieren die Partner? Funktionieren das Team? Teamkultur ist bei uns ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Mhm. In der Sicht unter den Partnern, glaube ich, es ist wirklich extrem wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. Es ist aber auch extrem wichtig, dass man nicht alles so ganz so ernst nimmt, nicht nachtragend ist, Toleranz hat. Gerade dann, wenn Belastungsspitzen da sind, dass man sagt, so hat was nicht geklappt, man hat sich mal gezofft, aber am nächsten Tag ist alles wieder gut, so wie in der Ehe auch.
Man geht dann ein Bierchen trinken miteinander.
Im Team ist es auch sehr wichtig.
Also wo wir vielleicht relativ Startup-typisch sind, ist das Thema Arbeitszeiten, ist das Thema Urlaub. Wir haben dort ein Konzept, dass wir weder Arbeitszeiten definiert haben, noch Urlaubstage definiert haben. Es gibt auch keinen Arbeitsort. Was heißt das in der Umsetzung? In der Umsetzung heißt, es steht uns allen frei, das so zu gestalten, dass wir unsere Arbeit erledigt bekommen, gut erledigt bekommen. Wir sprechen uns dafür dann im Team ab und richten uns dann Arbeit und auch Freizeit genauso ein, wie es der Bedarf erfordert. Was lustigerweise dazu führt, dass kaum jemand Homeoffice macht. Also ich bin davon ausgegangen, als ich im Bewerbungsgespräch das geschildert bekommen habe, dachte ich, okay, dann hängt jeder zu Hause ab und am Ende nimmt keiner Urlaub. Ja, weil das ist ja gerne mal das, wohin so ein Modell führen kann, zu sagen, ich traue mich jetzt nicht Urlaub zu nehmen. Die anderen nehmen ja auch keinen Urlaub. Und in der Umsetzung zeigt sich aber, dass das ganz anders ist. Also es wird sich, würde ich sagen, überdurchschnittlich viel Urlaub genommen. Und dafür ist auch das Verständnis da und das wird dann auch nicht komisch bewertet. Und es wird sehr, sehr wenig von zu Hause gearbeitet, weil genau diese Teamkultur da ist. Und weil eben gemeinsam gearbeitet wird und gemeinsam arbeiten, das Verständnis ist davon auch dann zusammen zu sein und zusammen einen guten Job machen. Und es funktioniert dann.
Ihr seid momentan 14, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Ja, ich glaube, irgendwie sind wir 13
oder 14.
Januar werden wir 15 sein.
Meint ihr, ihr haltet diese Kultur durch, wenn ihr dann mal 40, 50 seid?
Also Kultur ist etwas sehr Fragiles, was sehr schwierig ist aufzubauen und sehr leicht ist zu zerstören. In dem Bewusstsein, dass das so ist, haben wir uns doch intensiv damit beschäftigt, welche Kultur wollen wir realisieren. Wir haben das auch aufgeschrieben und wir versuchen natürlich auch, das zu fördern. Letztlich ist der Erfolgsfaktor für das Umsetzen einer solchen Kultur auch in einer größeren Struktur. Und da gibt es immer bestimmte Größen, die so typische Knackpunkte darstellen. Also 30 ist so eine Größe, 50 ist so eine Größe, so 70, 80 ist nochmal so eine Größe und dann vielleicht 120 Mitarbeiter, wo immer so Hürden sind und so Plateaus sind, wo sich dann entscheidet, gelingt es einem, das durchzuziehen oder gelingt es einem nicht. Dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass man im Recruitment nicht nur auf die fachlichen Kompetenzen abzielt, sondern auch auf den menschlichen Fit und den Teamfit. wir investieren hier viel. Wir haben zum Beispiel einen Recruitment-Prozess, wo immer das Team involviert ist, wo immer eine Vorstellung mit dem Team stattfindet. Das hat sich als Erfolgsfaktor erwiesen, weil auch die Möglichkeit, mit zu entscheiden, dann zu einer entsprechenden Integration führt, zu einem entsprechenden Kulturtransfer führt. Ob das dann gelingt, das müssen wir dann sehen. Ich kann nur so viel dazu sagen, also wir versuchen das nicht nur situativ, sondern sehr systematisch und wir investieren intensiv. Und der Erfolg wird sich dann hoffentlich einstellen, aber nicht garantiert.
Wie sagt doch so schön eine Coaching-Kollegin, eine Kultur ist wie eine Pflanze, man kann sie nicht hochziehen, man kann sie nur an den richtigen Nährboden geben, man kann die richtige Sanktion machen und ab und zu mal Schädlinge abschneiden, aber im Endeffekt entwickelt sie sich von sich selbst. Ne? Genau. Jetzt habt ihr gerade mich erstaunt bei einem Hinweis, ihr habt Investoren aufgenommen. Also nicht nur die Gründer selbst sind investiert im Unternehmen, sondern ihr habt noch externe Investoren aufgenommen. Habe ich das richtig verstanden?
Wir haben unser Geschäftsmodell mit Investoren gechallenged.
Aha.
Wir haben auch am Anfang verhandelt. Wir haben uns schließlich dagegen entschieden und selber finanziert.
Weil?
Wir hatten nicht die Notwendigkeit, wir haben also von vornherein ausreichend Geld verdient, sodass wir uns tatsächlich ab Monat 1 pünktlich auch Gehälter zahlen konnten etc. Und befreundete Investoren haben uns auch den Rat gegeben, das nicht zu tun, wofür ich sehr dankbar bin, weil sie gesagt haben, wenn ihr jetzt mit eurer ersten Pitch-Präsentation hier reingeht, dann gibt es ein bestimmtes Angebot, das war auch nicht unattraktiv, war verlockend, aber sie haben auch gesagt, wenn ihr das in 1 oder 2 Jahren macht und mit der Erfahrung und der Professionalität, die ihr habt und dem Netzwerk und den entsprechenden Track Record schon produziert habt, dann sieht diese Bewertung ganz anders aus. Und das entscheidende Argument war letztlich, wir sind Beratungs- und Technologiegesellschaft. Die Beratung ist etwas, mit dem man immer Geld verdient. Die Technologie ist etwas, wo man sehr viel Geld auch investiert. Und wir wollten uns diese Möglichkeit für später aufheben, um dann, wenn wir in Größenordnung nochmal in Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, Internet of Things oder auch Blockchain investieren, diese Ressourcen dann zusätzlich zur Verfügung zu haben.
Mhm. Und wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Unser Ziel ist es, das bestehende Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Wir sind dabei, auch mit ersten Kunden Company-Building-Strukturen zu realisieren. Das heißt also für und mit Kunden, vor allen Dingen aus großen Konzernen, den Case, den wir gerade besprochen haben, wo die digitale Transformation im Mutterschiff sehr schwierig ist, gemeinsam erste Spin-offs zu gründen, wo es um spezifische Technologien und neue Geschäftsmodelle geht. Und wir möchten auch sehr, sehr gerne weiter intensiv investieren in diese Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz und in diesen auch perspektivisch selber Technologien, Plattformen und Lösungen aufbauen.
Mhm. Kommen wir mal so zu einem langsam zum Ende. Ich frage immer ganz gerne so am Ende, so, wenn man so eine Diskussion hatte, was sind eigentlich so die zentralen 3 Gesprächsergebnisse von uns? Hendrik, jetzt bist du ja relativ kurzfristig in unsere Runde reingekommen, wie ich gelernt habe, von dem Dirk mitgebracht. Was würdest du sagen, sind so unsere Gesprächsergebnisse gewesen?
Inwiefern meinst du
Ergebnisse, die Botschaften? Zuhörer, genau, was du da sagst, das waren uns eigentlich die Punkte, die ganz besonders spannend waren, auch für dich jetzt so, wie wir dich jetzt überrascht haben.
Die mich überrascht haben. Also ich meine, fairerweise, das meiste von dem, was Dirk sagte, sind Dinge, die mir bekannt sind.
Wir
also
nicht, ne?
Das heißt, das Überraschungsmoment ist, denke ich, relativ gering. Aber wenn ich versuche, mich da hineinzudenken, in einen Zuhörer, der weder von Plan D noch von unserer Arbeit bisher gehört hat, ist es, denke ich, auf jeden Fall den Anspruch, von der Strategie bis zur letzten Codezeile umzusetzen. Ich denke, es ist des Weiteren, dass digitale Transformation gelingen kann, aber, großes Aber, mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und gerade in alteingesessenen Unternehmen, die seit vielen, vielen Jahren großen Erfolg haben, doch erhebliche Schwierigkeiten haben. Und als drittes, oder ja, doch als dritten Punkt, Plan D wird ein Name sein, den man in Zukunft häufiger noch hören wird.
Oh, da ist jemand gut geimpft worden. Gehen wir auf Plan D nochmal ein und fass mal zusammen, warum war es richtig, Plan D als Startup zu gründen und nicht in das Team einfach in einer großen Beratungsfirma laufen zu lassen? Ich bleib beim Hendrik, weil der Dirk hat es ja schon gesagt gehabt.
Warum ich denke, dass es richtig war, das zu tun?
Wärst du zu einer großen Beratungsfirma gegangen?
Nee.
Warum bist du zu Plan D?
Ich habe es ja vorhin versucht auszuführen. Ich würde es nochmal ansprechen. Du hast eine Kombination von Dingen, die du in einer großen Beratungsfirma hast. Das heißt, diese typische, oft zitierte steile Lernkurve, Verantwortung in Projekten. Aber du hast eben auch viele Dinge, die du eher aus der Startup-Welt kennst. Sehr eigenverantwortliches, freies Arbeiten. Auch ein cooles Büro, auch ein Obstkorb, das gehört alles mit dazu. Und diese Kombination findet man, glaube ich, sehr, sehr selten.
Genau, und jetzt muss man überlegen, du bist ja jetzt einer von denen, um den sich ja viele Firmen schlagen, von der Ausbildung her. Wir haben ja diesen Kampf um Talente und da muss man sich auch überlegen, können die großen Firmen überhaupt A, die Transformation, bekommen sie aber auch die richtigen Personen, damit sie überhaupt das begleiten können? Und es ist ja spannend, dass du dich jetzt entschieden hast, zu einem Startup zu gehen dementsprechend.
Ich denke auf jeden Fall. Ich bin vorsichtig zu sagen, dass die großen Unternehmen Schwierigkeiten haben, geeignetes Personal zu finden. Die haben, glaube ich, andere Herausforderungen. Ich würde aber sagen, es gibt auch, man belächelt immer oder fasst so eine Generation immer sehr, sehr gerne zusammen. Und ich glaube, Menschen, die Mitte, Ende 20, Anfang 30 sind, mit ihrer Ausbildung fertig sind und gut ausgebildet, sind doch ein bisschen diverser, als es gerne dargestellt wird. Und viele Dinge, die große Unternehmen bieten können, sprechen immer noch an. Das heißt, Dinge wie eine Jobsicherheit, Planbarkeit, Tarifverträge etc. sind Dinge, die immer noch viele Menschen abholen.
Umso mehr ist es ja toll, wenn dann die Großen es auch dann wirklich angehen. Das, was Dirk sagte, wenn dann die richtigen Unternehmensführer auch da sind, die sagen, ich habe eine Strategie, ich habe noch das Rückgrat, ich ziehe das jetzt durch. Ich glaube, dann haben sie eine Chance. Wenn man dagegen nur alle paar Wochen neue Meinungen hat in dem Unternehmen, dann wird es immer schwieriger. Nun denn, kommen wir zum Schluss, meine sehr verehrten lieben Zuhörer, erlaubt mir noch den Hinweis, dass ihr, wenn euch diese Podcast-Folge wieder gefallen hat, uns gerne weiterempfehlen könnt. So wie ihr Plan D weiterempfehlen könnt, könnt ihr auch uns weiterempfehlen. Wir leben all davon. Informiert euer Netzwerk, informiert eure Freunde, gebt Sternchen, gebt Herzchen. Wir freuen uns, wenn ihr ganz viele Hörer seid, denn dann haben wir noch mehr so spannende Interviewpartner, wie wir es heute mit Plan D hatten. Ich danke euch beiden.
Vielen Dank, Markus.
Dankeschön.